Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Hallo Mami!
Oh mein Kind!
Das ist zu Hause. Meine Mutter und ich. Das auch. 3. Oktober 2016. Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Und das ist mein Problem. Ich bin Antran, gebürtige nicht-weiße Dresdnerin. Meine Mutter kam Ende der 80er aus Vietnam in die DDR als Gastarbeiterin. Mitte der 90er kam ich auf die Welt. 18 Jahre lang bin ich in Dresden aufgewachsen. Kindergarten, Grundschule, Abi.
Die bundesweite Aufmerksamkeit, die der Pegida aus Politik und Medien in den vergangenen Tagen zuteil wurde, hat der Kundgebung noch mehr Zulauf als bisher verschafft.
2014. Pegida geht auf die Straße. Dresden rückt in den Fokus mit Galgen für Politiker und Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Gegen Menschen wie mich.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
2017. Björn Höcke, Chef der Thüringer AfD, empört mit seiner Dresdner Rede im Ballhaus Watzke. Genau da habe ich meinen Abiball gefeiert, mit Freunden und Familie. Was bleibt, ist ein riesiger Zwiespalt und die Frage, was passiert hier eigentlich in meinem Dresden? In diesem Wochenendjournal kehre ich zurück in meine Heimat, treffe alte Weggefährten und spreche zum ersten Mal mit meinen Eltern über Rassismus.
Hallo,
beide Fäuste voller Träume, die ich träumte als kleiner Punk. Find jemand, den du liebst, nimm die Klampfe in die Hand. Oh, ich hab dich so vermisst, jede Nacht und jeden Tag. Liebe meines Lebens, lauf den Heimweg wie im Schlaf. Und ich rieche unsere Straße, weil die Clubs noch verraucht sind. Heilig diese Nächte, dreckig ist der Sound. Hallo Hometown, ich bin wieder da.
Unser nächster Halt ist Dresden Hauptbahnhof.
Angekommen. Ich habe ein komisches Gefühl. Mit meinen Freunden und meiner Familie spreche ich fast nie über Politik. Zu hoch ist das Risiko, etwas zu erfahren, was man nie wollte. Mit diesen Gedanken steige ich in die Straßenbahn.
Nächste Haltestelle, Greb-Paluka-Straße.
Da spricht mich ein Herr auf mein Aufnahmegerät an.
Sie hat einen Geigerzähler.
Nicht ganz.
Aber sowas redig, oder?
Nee.
Ich erkläre, dass ich für einen Radiobeitrag aufnehme. Dann sagt er plötzlich, für eine Asiatin sprechen Sie aber gut Deutsch. Wieder mal so ein nett gemeinter Satz. Ich versuche, souverän zu antworten. Ich komme ja von hier. Wäre komisch, wenn ich kein Deutsch sprechen würde. Danach erklärt er mir, dass er das Wort Ausländer ganz schlimm finde. Das klinge wie Aussätziger. Aber es gäbe eben auch Wörter, die sage man halt so. Zum Beispiel Fidschi. Das kann ich nicht so stehen lassen.
Damals war es auch noch gängig zu sagen, Fidschis klatschen gehen. Von daher ist es halt unterschiedlich, wenn man sagt, wir sagen das halt so, aber am Ende kann es halt für jemanden wie mich trotzdem, oder ist es für mich, trotzdem verletzend.
Ja, ich will damit keinen beleidigen, nicht wahr? Für uns, also ich denke mal hier so in Sachsen oder so, ist das ganz einfach ein ungrammatisches Wort. Ich gehe mal zum Fidschi.
Wow, ich sitze keine 5 Minuten in der Straßenbahn in Dresden und dann so ein Gespräch. Es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, wie verletzend das Wort Fidschi ist. Ich denke an die unzähligen Male, in denen ich so genannt wurde. Beispiel: 3. Klasse Sportunterricht. Erst beschimpfen mich 3 Jungs mit diesem Wort, danach warten sie, um mich am Ausgang mit Steinen zu bewerfen und zu bespucken. Trotzdem bleibt kein bitterer Nachgeschmack von dem Gespräch mit dem Mann in der Straßenbahn. Ich glaube, er überdenkt seine Wortwahl nochmal. Mit dieser Hoffnung besuche ich meine beste Freundin. Besser gesagt sie, ihre Schwester und ihre Mutter.
Hallo, alle Frauen auf einmal.
Naja, die alles.
Alle wollen anonym bleiben, denn wir werden über ihre politischen Einstellungen sprechen. Ein heikles Thema. Für mich sind die drei Frauen wie eine zweite Familie. Ich kenne sie seit dem Kindergarten. Ich war bei jedem Geburtstag eingeladen und andersrum. Einmal habe ich etwas ganz Besonderes von meiner besten Freundin bekommen. Das Geschenk habe ich heute dabei.
Okay. Oh mein Gott, ein Freundebuch.
Oder gleich mal reingucken. Ah, ich bin sogar die Erste.
Ja, du hast mir ja auch geschenkt. Mein allergrößter Wunsch, dass wir Freunde bleiben.
Ja, ja, schön.
Mit Kleeblatt.
Mit Kleeblatt.
Und es hält noch.
Mein Leibgericht Spinat. Bitte was?
Naja, Apothekerin bin ich leider nie geworden.
Viele Wünsche von damals sind nicht in Erfüllung gegangen. Die Schwester meiner Freundin hat damals auch ins Buch geschrieben. Ihr allergrößter Wunsch? Viel Geld verdienen. Daraus ist nichts geworden.
Ich habe zwei Jobs, damit ich meine Kosten decken kann, damit ich mir auch mal was leisten kann. Mal in Urlaub oder so. Aber.
Und du hast 3 Jahre Ausbildung?
Ich habe 3 Jahre Ausbildung gemacht, habe insgesamt 13 Jahre in dem Betrieb gearbeitet. Und da der Job aber nie gereicht hat, musste ich nebenbei mir noch eine zweite Stelle suchen.
Geht's vielen so wie dir?
Ja. Also ich arbeite im Supermarkt. Und dort hat wirklich jeder Zweite einen Zweitjob. Weil es heutzutage ja nicht so ist, dass man Vollzeit eingestellt wird. Mittlerweile ist es ja so, dass man wirklich bloß noch auf 20, 25, 30 Stunden Basis eingestellt wird. Aber da das Geld vorne und hinten nie reicht.
Bist du abgesichert fürs Alter?
Nee.
Also du kannst es dir nicht leisten, für später schon mal vorzusorgen.
Genau, richtig. Man spart zwar trotzdem irgendwo, aber dann ist das Auto kaputt. Musst du ein neues Auto kaufen. Dann geht eine Waschmaschine kaputt, dann kaufst du wieder eine neue Waschmaschine. Das ist ja so ein ständiger Kreislauf, wo du sagst, du hast was angespart, dann geht was kaputt und zack, ist es wieder weg.
Habt ihr mal geliebäugelt mit der AfD, Hand aufs Herz?
Ja.
Warum?
Einfach, dass sich was ändert. Nicht, weil ich unbedingt alles unterstütze, aber für mich wäre es auch wie ein Hilfeschrei, dass sich endlich was ändert. Ich habe nie gewählt. Davon mal ganz abgesehen, also ich habe nicht gewählt, weil ich ehrlich gesagt nicht hätte gewusst, was ich wählen sollte.
Also kann sich doch gar nicht ändern. Oder sehe ich, also, oder ist in meinem Kopf gerade irgendwie was verkehrt?
Wenn man aber jetzt die AfD wählt und sagen wir mal, die kommen wirklich an die Macht und ziehen alles durch, was sie wollen, sitzen wir am Ende vielleicht dennoch in der Scheiße. Ist ja so. Man weiß ja am Ende nie, was die vielleicht noch so durchziehen, was wir vielleicht gar nicht wissen.
Und Wahlprogramm und das, was sie durchsetzen,
das haben wir schon bei jeder Partei gehabt.
Das ist immer...
Genau. Deswegen hat mein Verstand dann gesagt, du weißt gar keinen, weil
du dich nie entscheiden kannst.
Weil ich mich nie entscheiden kann. Und hätte ich jetzt wirklich die Wahl getroffen, ich hätte die AfD gewählt, hätte ich es am Ende bereut.
Aber sagen wir es mal so, du hättest gedacht, dass du mehr Übereinstimmung mit der AfD hattest?
Durch den Wahl-O-Maten,
richtig. Und durch den Wahl-O-Maten kam eigentlich raus, dass auch bei dir die AfD an letzter Stelle war.
Ja,
von den prozentualen Übereinstimmungen her.
Und das, glaube ich, ist das Hauptproblem. Die wissen wirklich nicht, was die AfD in ihren Zielen alles formuliert hat. Ich glaube, es haben sich zu wenig Leute damit beschäftigt. Die haben einfach gesagt, ich wähle die AfD, fertig aus.
Weil du durch den Wahl-O-Maten ja auch irgendwie mitgekriegt hast, dass es gar nicht so übereinstimmt mit deiner Meinung. Da warst du ja auch trotzdem...
Also zumindest das, was sie haben vorgegeben.
Ja.
Was sie ändern wollen.
Warst du da überrascht?
Ja.
Waren wir alle überrascht?
Ja.
Waren wir alle überrascht?
Ja, warum? Also habt ihr alle gedacht, ihr habt mehr Übereinstimmung mit der AfD?
Ja, haben wir gedacht.
Also erschreckenderweise hat man das einfach gedacht.
Genau.
Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung im Internet. Man beantwortet politische Fragen und kann das Ergebnis mit den Wahlprogrammen der Parteien abgleichen. Dadurch haben die drei festgestellt, wie wenig sie mit den Rechtspopulisten gemein haben.
Die AfD wollte die Grenzen wieder einführen.
Das hat man schon mal.
Oder...
Ja, dass man dann wieder Ausweis zeigt, stundenlang an der Grenze steht und.
Ja.
Überhaupt, das Thema ist undiskutabel.
Euro. Dass der Euro wegfällt.
Für mich auch
ein Punkt. Warum? Das hat für uns... So viel ein, also ich meine, gut, ich habe jetzt die D-Mark-Zeiten nie so lange mitbekommen, aber das macht schon einen Unterschied, ob man halt in Europa reist oder auch noch
sag ich mal jetzt, Kanarische Inseln oder sonstige ehemalige Kolonien, die ja trotzdem auch Euro haben, weil die eben auch zur EU gehören. Das macht beim Reisen einfach so viel leichter.
Also wir sind schon Profiteure, ne? Von der Wende.
Und ja, von der Fälle, ja. Auf alle Fälle.
Hm? Auch von der EU. Ich finde, es hat sich schon... Na, ich meine, ich denke an so die DDR. Ich will gar nicht wissen, wie das war, nur in gefühlt 3 Länder jetzt mal in Anführungsstrichen reisen zu können. Und nie die Freiheit zu haben, ich reise jetzt in die USA, ich reise jetzt nach Timbuktu oder wo
auch immer. Ja, das hat uns aber nicht gestört, weil wir es nicht anders kannten.
Ja, weil ihr es nicht anders kanntet.
Wir wussten genau, du kannst nur in die und die und die. Das waren die wenig Länder, wo wir reisen durften. Und die waren wunderschön und du hast ganz viele Ziele.
Aber du wusstest
von vornherein, dort wirst du nie hinkommen und dort wirst du nie hinkommen.
Aber du wusstest im Gegenzug auch, dass andere Länder die Möglichkeit haben, überall hinzureisen.
Genau.
Und das hätte ich wahrscheinlich, ich bin anders aufgewachsen, aber das hätte ich, wenn ich jetzt so rückblickend denke, ne. Also ich will ja nie nur, ich sag mal, mein Kontinent sehen, ich will ja auch noch mehr sehen von der Welt. Als
das war ja unser Traum.
Das Stück.
Genau. Und das können wir jetzt erleben. Und das nutzen wir auch reichlich. Deshalb gibt es ja diesen Begriff, der Sachse liebt das Reisen sehr.
Lieben auch die Ostsee sehr.
Die Ostsee, ja, genau.
Mit dem Wahl-O-Mat endet das politische Engagement der drei. Pegida finden sie zwar blöd, dagegen zu protestieren, kommt ihnen aber auch nicht in den Sinn.
Es war nie so, dass wir irgendwie dagegen gegangen sind.
Und warum nicht?
Machen wir einfach nicht.
Also weiß nicht, wenn du so ein Kind sagst, mach mal einfach nicht so, das ist ja dann auch keine befriedigende Begründung.
Ist aber so. Ist aber so. Was? Ich würde niemals zu Pegida als Gegendemonstrant gehen, würde ich niemals machen.
Auch wenn du damit nicht übereinstimmst und auch nicht möchtest, dass in der Berichterstattung Pegida für Dresden steht. Nee. Aber wie soll sich dann was ändern?
Es ändert sich sowieso nicht. Es ändert sich nicht. Das wird immer so weiterlaufen, wie es ist.
Aber man kann sagen über Pegida, was man will, aber es hat ja schon auch was geändert.
Ja, aber so an sich wird sich nicht ändern. Es wird trotzdem immer so bleiben, wie es ist. Es kann zwar bestimmt schlimmer werden, aber...
Aber nicht mehr besser.
Nee. Besser wird's nie.
Jeder Tag ein neues Depressivum. Und für mich allein ist unwahrscheinlich schlecht. Also wieso und überhaupt ist alles sinnlos. Und die ganze Welt ist furchtbar ungerecht. Ich sitz hier zwischen ein paar Pessimisten. Es geht seit Stunden so und langsam hab ich echt genug. Auf ihrer Stirn steht's groß und breit geschrieben. Es wird nichts besser und erst recht nie wieder gut. Das ist ein schlechter Tag für Optimisten. Die müssen ziemlich einsam sein. Also lass sie uns ein wenig unterstützen, wenn ich mir allein.
Halt wirklich schön hier, ne?
Absolut.
Jedes Mal, wenn ich durch diesen Zwinger gehe, denke ich mir so, wie schön ist
absolut,
es hier.
Absolut, ich mag es auch.
So, und heute ist auch noch das Wetter so toll.
Es ist halt wirklich eine relativ lebenswerte Stadt. Ich bin echt kein Berlin-Fan und mir ist alles zu viel und zu groß. Und immer, wenn ich mal da bin, dann denke ich so, oh, man kann nicht wieder nach Hause. Abgesehen davon, dass ich mir die Stadt wahrscheinlich nicht mehr leisten könnte.
Doreen Reinhardt. Ich treffe die Dresdnerin und Journalistin mitten in der Altstadt. Zwischen Zwinger und Semperoper. Als Freie schreibt sie für verschiedene Zeitungen. Wir kennen uns noch von der Jugendredaktion, die sie geleitet hat und für die ich geschrieben habe. Über 8 Jahre ist das jetzt her. Ich will von ihr wissen, was sich in Dresden verändert hat.
Was jetzt anders geworden ist, im Sommer 2019, so kurz vor der Wahl, Landtagswahl in Sachsen, kann man halt schon festhalten, dass sich, also das merke ich jetzt auch gerade so in der Berichterstattung, dass vieles extremer geworden ist und doch irgendwie normaler. Was erschütternd ist, ich lese immer mal Sätze und Worte, auch gerade von rechten Politikern, von AfD-Leuten und denke, mein Gott, das ist so eingesickert. Der Regler wird immer noch lauter aufgedreht. Und wir haben uns schon fast irgendwie so daran gewöhnt. Da fragt man sich, wo soll das halt noch hingehen? Das ist so eine Sache, die hat sich verändert. Und es ist viel komplizierter geworden. Also wir gucken natürlich darauf, wie wird die Wahl ausgehen. Ist eine unglaublich schwierige Konstellation. Was wird danach passieren? Wie wird man sich aufstellen? Es ist alles schwer und kompliziert.
Deswegen ist es ihr als Journalistin besonders wichtig, bei all den Artikeln über Dresden, über den Rechtsruck, über Pegida, auch vom Alltag der Stadt zu erzählen. Ich beobachte Doreen, während sie von unserer Heimatstadt erzählt und frage mich, ob sie auch Angst hat.
Ich will ja als Journalistin jetzt nicht mit einem Panikmodus irgendwie verfallen. Also ich finde schon, dass man für die Arbeit ein wenig schon mit ruhigem Blick auf Dinge und Entwicklungen schauen könnte. Insofern habe ich jetzt vor nichts Angst. Natürlich bin ich in einer anderen Situation als du. Ich bin weiß, es ist recht schnell erkennbar, dass ich von hier stamme. Ich habe jetzt keine Probleme oder Angst. Ich mache mir schon Sorgen, wenn ich so sehe, wie die Gesellschaft hier verroht und hier mehr als anderswo. Das sehe ich schon sehr. Und ich sehe auch, wie sich das nicht ins Gegenteil, dass es schwächer geworden ist, seit uns das irgendwie seit 4-5 Jahren bewusst ist, sondern dass es eher noch intensiver wird. Oder dass Diskussionsfronten sich verhärten, dass man eigentlich jetzt wirklich nie wirklich einen Frieden oder eine neue Ebene gefunden hat, sondern dass eigentlich vieles einfach nicht besser geworden ist. Das macht mir schon echt halt so Sorgen, wo Dinge halt hingehen. Ja. Ich habe auch in meinem eigenen Bekannten- und Familienkreis gibt es totale Sprachlosigkeiten, die damit zu tun haben. Also das sind auch keine schönen Situationen.
Was meinst du damit, mit Sprachlosigkeiten?
In meiner eigenen Familie gibt es AfD-Wähler, AfD-Gedanken. Das waren dann die ersten Jahre Diskussion und ja, was denkst du, was denk ich? Und aber viel hat sich jetzt da auch nicht wirklich bewegt. Also eigentlich ist dann jeder wieder so ein bisschen in sein eigenes Löchlein gekrochen und hat war dann gesagt, naja gut, dann denkst du so. Aber eigentlich will ich das jetzt auch nicht noch bei jedem Familientreffen hören, was du über einen Staatsfunk denkst. Es trifft ja teilweise auch ein bisschen so meinen eigenen Beruf, wie Medien wahrgenommen werden. Und dann kann man jetzt irgendwie erklären, wie die Arbeit funktioniert und dass es ja nicht alles toll ist und auch nicht jeder tolle Arbeit macht. Aber dann immer wieder irgendwie so, gerade auch so gespickt mit diesem Vokabular, das zu hören, das ist schon einfach anstrengend. Da merke ich selber auch an mir, wie man so ein bisschen resigniert.
Musstest du irgendwie mit Anfeindungen klarkommen als Journalistin?
Also ich habe sowas natürlich, ja, na klar, habe ich sowas jetzt gehört. Also sei es jetzt bei Demonstrationen oder dass man jetzt so in direkten Gesprächen schon irgendwie natürlich mitgeteilt bekommt, dass man jetzt nicht so beliebt ist als Journalist. Aber mir ist jetzt nichts Massives passiert, Gott sei Dank. Insofern, ja, Normalmaß. Also ich habe jetzt nie ein eklatantes Erlebnis gehabt bisher.
Was ist ein Normalmaß?
Dass man da als Journalist, sei es jetzt einzeln oder wenn man so im Team gegenübersteht, dass man natürlich Lügenpresse und die hässlichsten Begriffe für Journalisten irgendwie so mit denen so vollgepult wird, das habe ich jetzt schon so erlebt.
Ja, ich habe halt Angst, dann nur noch Feindbild zu sein, wenn ich nach Hause komme, ne?
Ja, kommt es aber nie einfach auf den Versuch an? An? Das verstehe ich schon und niemand muss hier irgendwie echt kämpfen. Wie gesagt, du musst ja die persönliche Landeszentrale für politische Bildung hier werden und das so als Aufgabe, aber anders geht es halt einfach trotzdem nicht. Es geht ja vor allem durch Menschen, durch Gesellschaft und miteinander reden. When we speak of going home, it only exists in the arms we know. Never got a chance to throw like everything got locked and loaded right before. They said to shut your mouth while you're getting degraded. Keep it from the kids cause they don't wanna face it. Everything about this is sick and so blatant. Yet everybody feels it too jaded to deal, baby. Nobody owns you. Nobody owns your love. Your blood, your bones, your trust. We'll be right back.
Also wir stehen jetzt hier auf dem Neumarkt und wir schauen auf die Lutherstatue. Unserem Rücken ist die Frauenkirche. Links von uns wird es weitergehen zur Elbe und hier sind überall Schirmchen aufgebaut, unter denen die Leute sitzen und essen oder einfach nur so Fotos von sich machen, weil es hier so schön ist. Und tatsächlich ist ja alles so nachgebaut worden, wie es mal war.
Der Platz ist jetzt relativ voll. Früher war das natürlich eine leere Fläche ohne große Gastronomie oder anderes. Das heißt, das ist auch wieder ein neues Zentrum hier auf Altstädter Elbseite geworden.
Ich stehe hier mit Werner Rellicke von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Der gebürtige Sauerländer wohnt seit 1992 in Dresden. Anfang der 90er war es für den Politikwissenschaftler besonders spannend, den Wiedervereinigungsprozess zu verfolgen. Die DDR-Zeit ist seiner Ansicht nach bis heute nicht umfassend aufgearbeitet.
Während es natürlich am Anfang so in den 90ern darum ging, wie ist konkretes Unrecht aus DDR-Zeiten auszugleichen, wie kann man damit umgehen, juristisch, wer hat sich was zu Schulden kommen lassen. Also das wird von den meisten nicht in Abrede gestellt, was zu DDR-Zeiten schiefgelaufen ist und dass die DDR am Ende doch viele Ruinen und ein relativ kaputtes Land hinterlassen hat. Aber es werden jetzt auch Dinge in den Vordergrund gestellt, wie ist der Aufbau oder die Arbeit in den 90er Jahren erfolgt. Stichwort Treuhand, welche Fehler sind da gemacht worden, wie sah es mit der wirtschaftlichen Umwandlung aus, wie ist das Verhältnis zwischen, ich sag mal, Mitteln der die Infrastruktur wieder in Gang gebracht haben, wo also der Staat gefragt war. Aber inwieweit ist die Gesellschaft und die Wirtschaft dort mit einbezogen worden? Was ist gelungen oder kann man als gelungen bezeichnen und was nicht? Und da muss man schon sagen, da ist Dresden natürlich ein sehr positives Beispiel, weil hier alles gut läuft, sowohl von der Bevölkerungsentwicklung her wie auch von der wirtschaftlichen Entwicklung und Arbeitslosigkeit her. Aber die Unterschiede zwischen Stadt und Land, die sind in den letzten Jahren doch stark angewachsen.
Damit die Lücke nicht größer wird, bemüht sich die Landeszentrale um eine anständige Streitkultur. Dazu hat sie beispielsweise in jedem Wahlkreis Wahlforen veranstaltet. Diese sollen den Dialog zwischen Politik und Bürgern anregen. Trotzdem gerät Rellickes Arbeit oft an ihre Grenzen.
Bildungsarbeit kann man natürlich auch nur mit denen machen, die eine gewisse Offenheit dann auch für die Bildungsarbeit haben. Und es gibt eben Kreise, die verschließen sich der politischen Bildung. Und an die kommen wir zumindest mit unseren Ressourcen nicht ran.
Sind die denn verloren?
Ich hoffe nicht, aber wir können sie nicht zurückholen.
Aber potenziert sich denn das Problem nicht, wenn man es nie erreicht?
Also ich hoffe nicht. Ich glaube schon, die Erfahrung bei uns in den Wahlforen ist, dass es dort schon im Großen und Ganzen sehr zivilisiert zugeht, dass man die Meinungen austauscht, dass es auch schon mal Leute gibt, die ihre eigene Meinung vielleicht in den Raum schreien. Aber im Großen und Ganzen hatten wir vorher doch Befürchtungen, dass es extremer sein könnte, dass man auch vielfach vielleicht vom Hausrecht Gebrauch machen muss, also Leute dann auch des Saales verweisen muss und Ähnliches. Das ist bisher nicht passiert. Das wäre wahrscheinlich vor 2 Jahren häufiger vorgekommen, weil da unsere Erfahrungen waren, so pro contra bei jeder Veranstaltung, die wir da durchgeführt haben, dass die Stimmung so aufgeheizt war, dass die Emotionen so aufgeheizt waren, dass man die kaum kanalisieren konnte. Das ging dann über mehrere Veranstaltungen, hat sich das dann damals herausgestellt. Es geht dann doch, wenn Leute 2-3 Mal kommen. Bei einmaligen Veranstaltungen ist es immer ganz schwierig, aber wenn die 2-3 Mal kommen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da in den letzten 2-3 Jahren die gesamte Diskussionskultur schon wieder auf dem Weg der Besserung ist.
Werner Rellicke ist Optimist. Er diagnostiziert der Stadt Dresden und ganz Sachsen zwar ein Rechtsextremismusproblem, sagt aber auch:
Man spricht oft von schweigender Mehrheit oder von Mehrheiten, die man nicht sieht, die müssen sichtbarer werden. Das muss sehr viel stärker wachsen. Hier muss es eine sehr viel selbstbewusstere und auch einigere Zivilgesellschaft geben. Also dass sich auch die gesellschaftlichen Gruppen, ob sie demokratisch oder anständig oder vernünftig oder wie auch immer nenne, dass die sich stärker zusammenschließen und stärker selbstbewusst dann auch Flagge zeigen gegen solche Erscheinungen.
Ich habe eingangs gefragt, wie steht es um die politische Bildung in Dresden und Sachsen? Und es scheint mir jetzt klüger zu fragen, wie steht es um die demokratische Haltung in Dresden?
Ich glaube, die demokratische Grundhaltung ist bei einem sehr großen Teil der Bevölkerung durchaus vorhanden und solide. Aber die Bereitschaft oder die Einsicht in die Notwendigkeit, dass man sehr viel mehr tun muss, um guten demokratischen Umgang miteinander zu pflegen, dass man Flagge zeigen muss, dass man Engagement zeigen muss. Die Einsicht daran, die ist noch nicht breit genug verankert. Das heißt, die große Mehrheit denkt demokratisch, besteht aus Demokraten, aber man muss mehr tun, um die Gesellschaft wirklich als demokratische Gesellschaft dann auch leben und positiv entwickeln zu können.
Was wünschen Sie Dresden?
Ich wünsche, sage ich mal, dass die innere Verfasstheit der Stadt sich perspektivisch der Schönheit der Stadt in architektonischer und anderer Hinsicht annähert. We live in a political world. Love don't have any place. We live in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world. Icicles hanging down. Wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world. Wisdom is thrown into jail. It rots in a cell misguided as hell. Even no one to pick up a trail. We live in a political world where mercy walks the plank. Life is in mirrors. Death disappears up the steps of the living.
26. Mai, Europawahlen in Sachsen. Die AfD wird in Dresden stärkste Kraft. Als die Wahlergebnisse im Fernsehen kommen, schreibt mir eine Freundin über WhatsApp. Ich könnte heulen.
Oh. Setzen wir uns auf den Balkon?
Ja.
2 Monate später. Wir treffen uns bei Selma, die eigentlich anders heißt und lieber anonym bleiben möchte. Ich spiele ihr nochmal die Sprachnachricht vor, die sie mir direkt am Wahltag geschickt hat.
Man wusste schon, dass es nicht mega cool wird, aber es hat uns doch wieder sehr überrascht, dass selbst die niedrigen Erwartungen, die man hatte, doch noch untertroffen werden können. Ich finde es wirklich krass.
Ja, was denkst du denn, wenn du das hörst?
Ich denke vor allem, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesagt habe, glaube ich, deutlich emotional aufgewühlter war. Also ja, ich war wirklich richtig, richtig frustriert. Und jetzt, also wenn ich das jetzt so höre, hat sich eigentlich nichts geändert. Ich denke das Gleiche, aber ich kann meine emotionale Stimmung von da nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil das mal so, jetzt betrachte ich das viel nüchterner mit so einem gewissen Abstand zur Wahl. Was irgendwie auch blöd ist.
Was bedeutet dir Dresden denn?
Also, früher war das immer für mich, weil klar, dass Dresden so ein Zwischenstopp ist, so man studiert hier und dann weiter. Aber jetzt gerade stelle ich fest, dass ich mich doch hier eigentlich so eingebunden und so wohlfühle, dass ich mir auch vorstellen könnte, hier noch eine Weile zu bleiben. Nee, also ich denke nicht, dass die Konsequenz aus dieser Nachricht ist, dass man hier wegziehen sollte, sondern ich denke mir eher, es ist total blöd, wenn du aus Ecken, wo viele andere Meinungen vorherrschen, dann einfach wegziehst, um die Leute in ihrem Meinungssumpf zu lassen. Und es kommt natürlich auch noch hinzu, dass man eben, wie gesagt, nicht im Alltag ständig damit konfrontiert wird. Also man kriegt das ab und zu mal mit, aber ich rede ja nicht mit der Bäckersfrau über das AfD-Wählen. Oder.
Warum eigentlich nicht?
Nicht der konventionelle Smalltalk. Tja, vermutlich, weil ich nicht wüsste, wie man so eine Gespräche führt, ohne die Moralkeule rauszuhauen. Das weiß ich nicht so richtig, wie man das macht.
Was ist denn verkehrt an der Moralkeule? Ist das nicht nur Anstand?
Naja, das Verkehrte an der Moralkeule ist, dass man damit niemanden erreicht, sondern meistens sehr genau eine Gegenreaktion hervorholt. Also einfach nur dieses sture, ich bleib bei meiner Meinung. Und das ist ja nicht das, wie man mit Menschen reden möchte. Also Moralkeulen sind einfach nicht produktiv, habe ich das Gefühl.
Gibt's was dir Angst macht oder Sorgen bereitet?
Was Dresden einfach hinterherhinkt hinter anderen Städten, im Sinne von, dass einfach Sachen wie Wohnungsbau und Verkehrsplanung etc., dass solche Sachen zu langsam passieren, aber ich würde es nicht sagen, dass ich eine sehr präsente Angst habe.
Merkst du irgendwas von dem Rechtsruck?
Also ich kann nicht behaupten, ich würde das von dem Rechtsruck in Dresden merken, weil ich halt einfach nur mit Studenten und meinen Nachbarn und Leuten in Kontakt stehe und im Alltag gibt es ja gar nicht so viel Stellen, wo man Reibung hätte, oder?
Seit 6 Jahren wohnt und studiert Selma in Dresden. Geboren ist sie in Chemnitz. Sowohl Dresden als auch Chemnitz haben nicht den besten Ruf.
Wobei Chemnitz sich Mühe gibt.
Gibt sich Dresden keine Mühe?
Anders. Ich würde sagen, beide Städte haben definitiv ein Problem mit Rechtsextremismus, aber ich habe halt das Gefühl, dass Chemnitz sich nicht zu schade ist, das Problem anzusprechen. Einfach weil es halt nicht wirklich einen Ruf zu verlieren hat. Also Chemnitz hatte halt, wie gesagt, nie einen besonders guten Ruf, während Dresden einfach das Problem schon länger totgeschwiegen hat. Als kulturelles Zentrum in Sachsen hat sich das eben so ein bisschen auf seinen Ruf ausgeruht und hat sich, glaube ich, nicht so viel die Mühe gemacht, eben diese Probleme anzusprechen und zu thematisieren.
Und jetzt haben wir den Salat?
Weiß ich nicht, ob das so wirklich die Lösung ist. Oder die Antwort auf die Frage, weiß ich auch nicht.
Gibt es denn irgendwas, wo du dich einsetzt, dass was anders wird?
Nee.
Warum das denn nicht? Das wäre doch die logische Konsequenz, oder?
Ja, ich weiß. Eben das Ding, dass das Problem halt im Alltag nicht so präsent ist, ne? Also so, man vergisst es einfach ein bisschen auch.
Also, wenn Wahltag ist, dann regt man sich auf, ist traurig. Aber ist auch wieder schnell vergessen,
genau,
oder an der
Akten gelegt. Genau, ist zu schnell vergessen.
Hast du mal überlegt, als Pegida war, da hast du ja hier schon gewohnt, hast du da mal überlegt, dagegen auf die Straße zu gehen?
Am Anfang war man halt zu den Gegendemos und dann irgendwann hatte man sich auch nicht unbedingt Lust von Leuten, die jeden Montag dahin gehen, sich seinen Montagabend vorgeben zu lassen. Das war, glaube ich, ja, Bequemlichkeit primär.
Wann wäre denn der Punkt gekommen, an dem du sagst, okay, jetzt halte ich es nicht mehr aus, jetzt gehe ich?
Wenn es zu jedem Zeitpunkt meines Lebens präsent wäre, fände ich es, glaube ich, sehr, sehr anstrengend und würde mir überlegen, woanders hinzugehen.
Ich merke, wie Selma in Verlegenheit gerät. In ihren Denkpausen kommen mir Werner Rellekes Worte wieder in den Sinn. Über die schweigende Mehrheit, die sich mehr einsetzen muss.
Wo bleiben die Beschwerden? Warum lassen wir das zu? Wir können was dafür, wenn wir nichts dagegen tun. Wo bleiben die Beschwerden? Wo führt das alles hin? Warum tun wir so, als wären wir blind? Wir schweigen ins Verderben, wenn wir tun, als ob nichts wäre. Wir können was dafür, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Wo bleiben die Beschwerden? Es gibt nur einen Weg. Widerlegen, widersetzen, widerstehen. Und irgendwo hinter der Glotze endet unser Tellerrand. Und wir richten ohne Glatze ähnlich großen Schaden an. Nein, es sind nicht die Panazis, es ist unsere Ignoranz. Lieber Bild, GNTM und Dschungelcamp am Bratwurststand. Als wär's nicht in unserer Mitte, sondern nur am rechten Rand. Machen wir weiter unsere Witze über Gutmenschen im Land. Vergessene Geschichte wiederholt sich irgendwann. Ist unser Mitgefühl etwa in einem Flüchtlingsheim verbrannt?
Vor 7 Jahren habe ich Dresden verlassen. Ich bin da immer gerne ins Theater gegangen. Eines der bekanntesten Gesichter des Staatsschauspiels war Christian Friedl. Vielen dürfte er bekannt sein aus dem Oscar-nominierten Film Das Weiße Band und der Fernsehserie Babylon Berlin. Er ist viel unterwegs. Sein Lebensmittelpunkt ist allerdings immer noch Dresden. Was verbindet er mit dieser Stadt?
Na, erstmal, wenn ich die ganze Politik weglasse, ist es eine wunderschöne Stadt mit einem Schritt bist du in der Natur. Eine sehr lebenswerte Stadt. Erstmal ist mein Herz warm und dann fängt der Puls höher zu schlagen, wenn man an die politische Strömung denkt, die gerade dann, wenn du den Schritt in die Natur machst, also sprich an den Rand der Stadt, dann wird es langsam problematisch.
Und trotzdem bleibst du?
Trotzdem bleibe ich erstmal, ja. Und wenn wir zum Beispiel unterwegs sind als Band, versuche ich immer wieder den Leuten eigentlich auch zu sagen, es gibt auch ein anderes Dresden, es gibt andere Dresdner. Es gibt eine große, leider schweigende Mehrheit, die eigentlich viel mehr aktiver werden müsste und ein Gegengewicht liefern müsste, die aber wahrscheinlich müde geworden sind. Aber es gibt ein anderes Dresden, ein buntes, ein tolerantes, ein weltoffenes Dresden und auch genauso ein Sachsen.
Also aber du bist 10 Jahre noch in der DDR aufgewachsen, ne?
Genau, genau.
Und ich bin 4 Jahre nach der Wiedervereinigung
geboren. Ach, Mensch.
Wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich das? Oder was weißt du vielleicht mehr als ich?
Ich als 10-Jähriger konnte natürlich jetzt das politische System nicht in dieser Komplexität oder so. Für mich war das als Kind total schön, in der DDR aufzuwachsen. Ich hatte eigentlich eine absolut sehr schöne Kindheit. Ich glaube, wenn ich älter geworden wäre und es wäre immer noch die DDR, dann hätte ich, glaube ich, mich sehr eingeengt gefühlt und hätte, glaube ich, auch Fluchtgedanken bekommen. Aber als Kind war das ein sehr gemeinschaftliches Prinzip. Wir hatten jeden Mittwoch so einen Pioniernachmittag, da habe ich meistens mein Pionierhalstuch vergessen und habe dafür in Ordnung eine 4 bekommen. Aber dieses Gemeinschaftliche oder dass man in verschiedenen Wettbewerben ja, da wurden Talente gesucht. Jedes Kind hatte einen Kindergartenplatz, jedes Kind hatte auf jeden Fall einen gesicherten Schulplatz und so weiter und so fort. Also das war ein System. Natürlich, wenn man das jetzt noch mal komplexer sieht, wurde das später, wir wurden auch immer getestet auf Leichtathletik und auf Sportliche. Das wurde natürlich dann für den Staat nachher, konnte das natürlich auch so gefördert werden und benutzt werden. Und die Leute wurden ja dann auch benutzt, um sozusagen über die sportlichen Erfolge auch nochmal so ein stärkeres Bild des Staates in die Welt zu bringen. Das ist natürlich dann auch wieder so ein Nachteil. Aber allein dieses Schauen nach den Talenten der Kinder, jetzt mal unabhängig davon, dass die vielleicht vom System auch gesteuert waren, war das aber etwas, was ich sehr genossen habe. So. Und ich konnte da schon sehr früh eigentlich für mich herausfinden, was ich möchte und was ich machen möchte, und konnte das dann nach der Wende so wunderbar, freiheitlich und auch nicht nur im Osten, sondern auch im Westen ausleben. Und also für mich kam die Wende genau zur richtigen Zeit.
Christian Friedl sieht aber auch die andere Seite der Wiedervereinigung. Viele Menschen fühlen sich bis heute ihrer Identität beraubt.
Ich habe es ja in meiner eigenen Familie erlebt, dass die Wende und die Wiedervereinigung, das ging ja auch ratzfatz, das ging so schnell. Und da wurde einfach bei den Menschen, gerade in Ostdeutschland, wurde einfach ihre Identität teilweise drüber gebügelt. Und man hat manchmal das Gefühl bekommen, auch mein Vater, der war Arzt, der war angesehener Arzt in Magdeburg, hat er manchmal das Gefühl bekommen, dass seine Reputation und seine Ausbildung als Arzt scheinbar nicht den gleichen Stellenwert hat wie ein Arzt aus Westdeutschland. Und das stimmte einfach nicht. Und dieser Frust ist in den Menschen, in einer gewissen Generation von Leuten sicherlich so verankert, dass der jetzt wie so explodiert, wie so ein Wasserglas, was man immer so schön sagt, was irgendwann zu beben anfängt und jetzt überkippt. Und ich habe das Gefühl, deswegen brauchte es so immer mal wieder so Auslöser. Also diese rechten Tendenzen sind ja immer schon zu spüren und jetzt heute kriegt man sie wahrscheinlich noch deutlicher mit. Und heute ist eben gerade auch, werden wieder Dinge ausgesprochen, die vor langer Zeit nicht möglich waren, zum Glück. Und wo man merkt, okay, jetzt sind die Leute, also jetzt haben sie das Gefühl, jetzt können sie ihren Frust Ausdruck geben. Jetzt haben sie das Gefühl, jetzt versteht uns jemand. Ist irgendwie 30 Jahre zu spät und irgendwie auch der falsche Weg, wie das passiert.
Kannst du das durch diese Osterfahrung besser verstehen?
Also wie gesagt, langsam komme auch ich ans Ende meines Verständnisses, weil ich finde, dass es mal kurz so einen Schwung gab. Da habe ich noch großes Verständnis versucht aufzubringen, man muss es mal so sagen, weil wenn ich jetzt als Künstler oder als Politiker oder als Westdeutscher einfach nur sage, das sind Nazis, das ist so, wie wenn man den Leuten eigentlich sagt, du bist doof und du machst einen absolut dummen Fehler. Und das möchte erstens A, niemand hören, und zweitens ist das nicht unbedingt der richtige Beginn für einen Dialog.
Angels and ministers of grace, defend us. Be thou a spirit of health or goblin death. Bring with ears from heaven or bless from hell. Be thy intense weak or charitable. Thou comes then such a question of a shame that I will speak to thee, speak to thee, speak to thee, speak to thee, speak to thee.
Ich komme zur letzten Station. Besuch zu Hause in Dresden bei der Kneipe von Mama und Papa.
Hallo Mami!
Hallo, mein Kind!
Hi!
Was?
Dich auch, ja. Alles gut für dich?
Ja, alles gut, mein Kind.
Das Mittagsgeschäft ist gerade vorbei. In der Küche riecht es nach Schnitzeln, Eiern und Knoblauch. Ich habe wirklich Muffensausen. Denn zum ersten Mal spreche ich mit Papa über Rassismus. Papa ist übrigens genau genommen mein Stiefpapa. Das ist aber unwichtig, denn er hat schon meine Windeln gewechselt und mir Fahrradfahren beigebracht. Aber im Gegensatz zu mir hat Papa blonde Locken und weiße Haut. Früher dachte ich, wenn ich meiner Familie von den Jungs in der Turnhalle, von den Beleidigungen, von meiner Angst vor Rassismus erzähle, dann macht sie das traurig. Und es reicht doch, wenn ich traurig bin. Doch bei meinen wenigen Besuchen in letzter Zeit haben mir andere Dinge Angst gemacht.
Als ich das letzte Mal hier war, zu Hause und bei euch im Viertel gelaufen bin, da bin ich nur an einer Kleiderspende vorbei und da stand Bundesrepublik gleich Volkstod, frei, national, frei, sozial, national. Also offensichtlich rechtes Gedankengut.
Richtig.
Macht dir das keine Angst?
Nein.
Warum nicht?
Natürlich, natürlich auch eine. Das interessiert mich jemand.
Das musste ich doch zwangsläufig interessieren.
Ich habe noch nichts zu tun gehabt. Die sind mich noch nie angegangen.
Aber du weißt schon, dass jedes Mal, wenn es um Ausländer geht, es auch irgendwie der Mutti und mir potenziell an den Kragen gehen kann, ne?
Weniger.
Warum weniger?
Mal. Weil ihr seid hier geboren und die Mutter ist schon über 20 Jahre hier. Ihr wisst, wie es langläuft.
Ne? Ja, wir wissen, wie es langläuft, aber deswegen sind wir ja trotzdem nicht geschützt vor solchen Anfeindungen.
Nicht der Uni.
Ich kann und will das in diesem Moment nicht verstehen. Warum verschließt Papa die Augen vor Dingen direkt in seiner Umgebung, die mich bedrohen?
Doch, macht mir das schon Angst, dann mache ich mir meine Gedanken, ne?
Oder als Pegida war, da hat sie doch auch Angst um mich.
Ich habe mit der Pegida nichts am Hut, ich habe mit den Rechtsradikalen nichts am Hut.
Ja, du hast nichts mit dem am Hut, aber irgendwann, also ich habe doch Angst, nach Hause zu kommen. Ich habe Angst, wenn ich nach Dresden komme, solchen Leuten zu begegnen.
Ja, und was willst du da jetzt von mir hören? Ich kann dir doch nicht helfen, soll ich dich abholen oder hinkommen oder so?
Macht dir das nicht Sorgen, dass du da nichts machen kannst?
Kann ich was ändern?
Ich glaube, man könnte schon was ändern, wenn man aktiv laut was gegen die sagt.
Was soll ich denn da sagen? Soll ich da hingehen und sagen, lass meine Tochter in Ruhe? Was soll ich machen? Was soll ich denn jetzt machen? Gegen Pegida oder gegen solche Glatzköpfe? Soll ich rausgehen und sagen, wenn du meine Tochter anfasst, haust du aufs Maul? Ich kann das also immer mal bitte. Ja.
Aber es gab ja schon Möglichkeiten, demonstrieren zu gehen oder gegen rechts zu wählen. Zum Beispiel, um zu zeigen, nee, ihr kommt hier nicht rein.
Entweder ich gehe den ganzen Tag auf die Straße demonstrieren oder ich arbeite hier. Also, nee, jetzt verstehe mich mal. Ja.
Wünschst du dir, dass ich zurückkomme?
Nee, geh noch deinen Weg. Geh mal. Hm? Du willst das, was du jetzt erreicht hast, das ist dein Weg. Du willst dir einschlagen, das gefällt dir und mach weiter. Hm? Verstehe ich mich, ja.
Verstehe ich. Und stimmt. Papa und Mama arbeiten jeden Tag. Montags bis sonntags. Nur an Weihnachten nicht. Damit wir einmal im Jahr zusammen feiern können. Gemeinsam essen. Kein Familienurlaub oder überhaupt Urlaub. Langsam fange ich an zu begreifen, warum Papa nicht wählt. Jetzt, nachdem ich zum ersten Mal in meinem Leben so ein Gespräch mit ihm führe. Vor mir sitzt Papa. Der arbeitet viel. Zu viel. Damit er irgendwann keine Rente bekommt.
Die Politik ist machtlos. Was soll ich denn da machen?
Also die Politik,
was soll ich als kleiner Furz machen? Da ist der Staat gebraucht, die Politiker sind gebraucht. Die machen die Hände hoch und wir können da nichts machen.
Aber wenn du nicht wählst, dann gibst du doch
wem
deine Stimme.
Ich denn wählen? Wem denn? Jede Partei schwindelt, kannst du gucken, wem. Wem soll ich denn wählen? Hätte irgendeine Partei was drauf, würden keine Rechten rumhüpfen und keine Pegida. Hätte irgendeine Partei was drauf. Aber die könnt ihr machen, was ihr wollt hier. Ne? Ich bitte dich.
Wie willst du, dass meine Zukunft aussieht?
Bunt. Eine Rose ist wie sonst.
Thank you.
was ich auf meiner Reise gelernt habe. Miteinander sprechen hilft, schweigen schadet. Dresden ist nicht verloren. Die Probleme sind groß, aber der Dialog ist möglich. Deswegen komme ich wieder. Sie hörten das Wochenendjournal Mein Dresden, Heimat tut weh. Hier folgt gleich die Sendung Klassik, Pop etc. Heute mit dem Illustrator Ole Könnecke. Am Mikrofon verabschiedet sich Ann Tran.
Als ich vorging, war die Straße steil. Kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil. Mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß. Kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie will.